Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, gutes Spiel, schlechtes Ergebnis, so lautete am vergangenen Wochenende das Fazit nach dem 0:1 des VfB Stuttgart im baden-württembergischen Landesduell gegen den SC Freiburg. Der VfB hat richtig gut gespielt, die Freiburger hatten kaum Chancen, am Ende stand es aber eben 1:0 für die Jungs aus dem Breisgau. Und wer gedacht hatte, dass der VfB sich schon zu Saisonbeginn, anders als im letzten Jahr, ein bisschen ein Polster erarbeiten kann, der sah sich getäuscht. 3 Spiele sind vorüber, 2 Punkte ist noch keine optimale Ausbeute. Wie es da dazu kam, da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Jetzt begrüßen wir aber erstmal wieder einen Gast und über den heutigen freuen wir uns ganz besonders. Und er passt eigentlich perfekt zu dem anstehenden Duell des VfB Stuttgarts, nämlich beim ersten FC Köln am kommenden Sonntag. Und wir begrüßen ganz herzlich Florian König, TV-Moderator und seit einigen Monaten ja jeden Sonntag zu sehen im Doppelpass auf Sport1. Herzlich willkommen, Florian.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch und wir fragen uns natürlich, wie wird es am kommenden Sonntag für Sie, wenn der VfB Stuttgart beim ersten FC Köln spielt? Wie kann man das emotional sich bei Ihnen vorstellen, weil man kann über Sie lesen, in der Bundesliga ist er gleichzeitig Anhänger des VfB Stuttgart und des ersten FC Köln.
Also es ist natürlich so, ich komme gebürtig aus Tübingen, bin ab der Gymnasialzeit in Stuttgart gewesen und das dann bis zur Mitte meiner 20er Lebensjahre. Deswegen ist natürlich die Nähe zum VfB schon größer, aber ich lebe eben seit Ende der 80er Jahre in Köln. Meine Kinder sind hier geboren, einer meiner Söhne ist glühender FC-Fan. Ich habe auch sicher in der letzten Zeit mehr Spiele vom FC im Stadion gesehen als vom VfB. Deshalb schlagen da tatsächlich so 2 Herzen in meiner Brust. Und beim VfB ist es eigentlich so, ich bin so ein ganz komischer Anhänger. Also Ich wünsche denen immer alles Gute, aber wenn es dann schlecht läuft, dann habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt genau richtig und so. Also es ist so ein bisschen, da schwanke ich mehr und beim FC ist es einfach nur so, ich freue mich über die Stimmung da im Stadion und die Bedeutung dieses Vereins hier in der Stadt, in der ich seit Ewigkeiten lebe. Aber näher am Herz ist mir der rote Brustring. Also nicht nur örtlich, sondern auch wirklich emotional.
Ja. Man hört sie anders als zum Beispiel jemand wie Harald Schmidt, der immer wieder kokettiert mit seinem schwäbischen Akzent aus Nürtingen. Man sie im TV, also ich zumindest habe es noch nie gehört, dass sie da ins Schwäbische abdriften. Verstecken Sie das ganz gut oder waren Sie nie so?
Nein, das könnte ich natürlich schon machen, weil es ist schon drin, aber es ist jetzt nicht gerade karrierefördernd, würde ich sagen, wenn man bundesweit agiert, wenn es sehr schwäbisch rüberkommt. Also ich habe hier, als ich angefangen habe, hier in Köln zu studieren an der Deutschen Sporterschule, kann mich halt gut erinnern, an meinen ersten Vortrag oder was ich so eine Hausarbeit vorgetragen da und so mit einem leichten schwäbischen Singsang. Ich dachte, das wäre reines Hochdeutsch und ich wurde schon ordentlich verarscht dafür. Deswegen habe ich es mir so ein bisschen abtrainiert. Aber ich finde ja Dialekte prinzipiell super und habe auch Freunde hier in Köln, die aus Stuttgart sind und da wird immer fleißig drauf losgeschwäbelt. Ich finde, man kann da noch, wie soll man sagen, einfach noch ein bisschen mehr, man kann eigentlich frecher sein, ohne dass es böse rüberkommt, ja. Sozusagen.
Ja, aber Sie haben jetzt gerade bewiesen, auf Knopfdruck,
das ist noch
ist
geht,
es auf jeden Fall da.
Ja. Also ein bisschen, ja.
Sie haben vorhin schon oder gerade eben schon ein bisschen erwähnt, so Ihre Beziehung zum VfB, wie die mittlerweile ist. Sie haben schon angedeutet, ist ganz gut, dass Sie vielleicht nicht mehr ganz so glühender und emotional nahe Fans sind.
Ja, aber die letzten Jahre für jemanden, der wirklich dessen, wie soll ich sagen, Seelenheil oder dessen Glück, Lebensglück davon abhängt, dass der VfB erfolgreich ist, der hatte schon schwere Zeiten, ja, das muss man einfach
absolut
sagen. Ja. Also allein schon dieses Herzschlagfinale letztes Jahr, das war ja irre. Ne? Und dafür bin ich dann auch durch meinen Beruf, der mich natürlich zu einer gewissen Neutralität auch zwingt, weit genug weg, als dass ich sage, ich stürze mich jetzt in den Neckar oder in den Rhein, wenn der VfB in die zweite Liga absteigt. Ja. Also da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt nicht mehr so, dass das mich emotional komplett aus der Bahn wirft. Aber mein Sohn zum Beispiel, das war bei dem Spiel dann in Stuttgart gegen Köln, hat für Köln gehalten natürlich, weil da ging es ja auch noch um den europäischen Wettbewerb und hat gesagt, es war der Wahnsinn. Es war so emotional, hätte er es noch nie erlebt in einem Fußballstadion, so laut und das war schon toll. Und da lasse ich mich dann auch gerne mit anstecken, auch wenn ich jetzt nicht im Stadion war, sondern das dann am Fernsehen verfolgt habe.
Da gab es ja so ein paar kritische Worte auch von bundesweiten Fußballanhängern, die gesagt haben, hey, es war doch nur der Klassenverbleib. Dafür
ja, aber das kann ich verstehen, ehrlich.
Gefeiert worden ohne Ende.
Das finde ich überhaupt kein Argument. Das war doch so ein Weg in der letzten Saison. Ja, da war es ja ein bisschen so wie jetzt auch, dass man eigentlich oft gut gespielt hat, aber sich nicht belohnt hat und so. Und dann hing man immer unten drin und hat es dann eben noch gerade noch so geschafft. Und auch wie und auch wann und so weiter. Und das war schon, also wer da nicht Verständnis hat, dass man da einfach abgeht, der hat dann wirklich den Fußball noch nie geliebt. Ja.
Letztes Jahr Herzschlagfinale, es gab andere große Ereignisse. Was war Ihr großes oder erstes großes VfB-Erlebnis? Kann man es aus Ihrer Kindheit, Jugend?
Ja, also ich bin da dann in Stuttgart am Eugensplatz in der Vera-Straße groß geworden und bin eigentlich immer zum damaligen noch Neckar-Stadion gelaufen. Nur so eine halbe Stunde und nur runter zum Gaskessel und dann über die Brücke und dann zum Stadion und stand meistens im D-Block. Und ich kann mich noch erinnern an den Wiederaufstieg. Jetzt muss ich aber überlegen, wann das war, irgendwann in den 80ern, da bin ich nicht mehr so ganz sicher.
Nee, war 77.
Oder so, ja. Das sind so die ersten bewussten Erinnerungen und dann später Meisterschaft mit Benthaus und solche Leute, die großen Spieler dann, was weiß ich. Ich habe ja immer so Spieler geliebt, die jetzt nicht so die ganz großen Stars, also so weit Erwin Hadewitz oder so. Solche Leute fand ich irgendwie toll, aber auch die Georges Volkerts und dann später Allgöwer und die Försterbrüder und Klinsmann und so weiter. Und das war halt für mich, ich habe das eine Wochenende immer im Stadion gestanden, im D-Block, wie gesagt, und das andere habe ich an der ARD-Hörfunkkonferenz gehört und mit meinen Tippkick-Figuren die Tore des VfB nachgespielt. Also das sind so die Erinnerungen und ja, ich weiß auch noch, weil wenn man dann irgendwie Bayern München kam und man wusste irgendwie, der Karl-Heinz Rummenigge ist gut drauf und der Karl-Heinz Förster gegen den und so, das hat mich 90 Minuten elektrisiert einfach, diese Duelle. Das war schon sehr, sehr blöd. Wort, was man jetzt nicht unbedingt sagen will, aber sehr, sehr geil doch was.
Na schön. Ist dann, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, der VfB sowas wie Ihre Jugendliebe?
Total. Ja. Total, das ist wirklich, ich kann ja auch immer nicht verstehen, ich habe Verständnis für Leute, die in Stuttgart leben und trotzdem Bayern-Fan werden, aber irgendwie leuchtet es mir nicht ein. Ja? Also wenn ich aus dem Umfeld von Stuttgart komme, dann weiß ich nicht, bin ich VfB-Fan oder Kickers-Fan und wenn ich in Schalke geboren bin, dann werde ich wahrscheinlich S04-Fan sein und aus Bremen würde ich sagen, bin ich Bremen-Sympathisant. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, es ist mir völlig egal, Hauptsache ich werde jedes Jahr deutscher Meister, dann bin ich zwar irgendwie im Schwarzwald zu Hause, aber ich halte es mit den Bayern. Ja, und das war für mich keine Option. Für mich war klar, der VfB war die große Mannschaft damals, ja. Ich war zwar auf einer Schule in Stuttgart, die Märzschule, eine Privatschule, die ziemlich eng mit dem HTC mit Kickers, Stuttgart der Kickers HTC, zusammen ja. ist und so. Hab auch viele tolle Spiele bei den Kickers oben gesehen, Waldau-Stadion, Gazi-Stadion und fand auch die Zeit, als sie in der Bundesliga gespielt haben, DFB-Pokalfinale erreicht haben und so weiter, natürlich auch toll, aber es ist Fakt, der VfB war da meine Jugendliebe, klar.
Ja. Auf jeden Fall passiert Ihnen eins nicht, zu sagen, im Dägerloch, ne? Das haben Sie dann
Nein,
auch
das passiert
absolut
mir nicht.
Drauf.
Ja. Also, solches, aber das habe ich natürlich oft gehört. Ja,
das ja. Aber das Kickers-Trikot haben Sie mal übergestreift in Ihrer Jugend.
Ja, ich habe mal zwei oder drei Jahre bei den Kickers in der Jugend gespielt, aber auch nicht in der ersten Mannschaft, also, sondern ich war einfach ordentlicher Sportler, so ich habe auch Sport studiert, ich kann eigentlich alles ganz gut, aber nichts wirklich gut. Ja, also so für eine Fußballkarriere hat es nicht gereicht, war zu langsam und vielleicht auch ein bisschen zu ungelenk. Aber ich war halt früh relativ groß und dann haben sie mich halt hinten reingestellt und dann habe ich irgendwie rausgeschädelt, was ging. Und ja, dann aber auch, wie gesagt, bei den Kickers, weil ich auch bei der Kickers in der Leichtathletikabteilung ein paar Jahre war und da hat sich das ergeben. Das steht dann in so meinem Wikipedia-Eintrag und dann denken manche, oh, guck mal, der hat mal hochgespielt, aber das war wirklich nicht der Fall. Also das ist einfach, ich war ein ganz kleines Rädchen in einer zweiten oder dritten Mannschaft von den Stuttgarter Kickers. Also es ist eigentlich zu viel Lorbeer, der da so im Wikipedia-Eintrag steht.
Okay. Sie haben die Helden der Vergangenheit beim VfB Stuttgart schon angesprochen. Wenn Sie auf die aktuelle Mannschaft schauen, sehen Sie da jemand, der das Zeug dazu hat? Oder ist es gar nicht mehr die Zeit, in der solche Helden, die sich ja auch oft über Vereinstreue definieren, überhaupt noch geben kann?
Also, Ich glaube, das könnte es natürlich jederzeit wieder geben. Was mir so ein bisschen fehlt, sage ich mal, ist die wirkliche Identifikation von Spielern mit dem Verein und der Region. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Spieler, aber ich habe ja ein paar Namen genannt vorhin. Da sind eben auch einfach viele Jungs dabei gewesen, die sind irgendwo, sagen wir mal, im Umkreis von 100 Kilometer von Stuttgart auch groß geworden. Ja. Die haben Schwäbisch geredet, das war irgendwie die besten Spieler aus Baden-Württemberg oder aus Württemberg, die sind irgendwie beim VfB gelandet. Und demzufolge konnten sich sicher auch die Zuschauer damals noch mehr irgendwie identifizieren mit den Helden des VfB. Ja. Also das, so war es zumindest bei mir, ja. Also das waren alles irgendwie Jungs, die haben genauso geredet wie ich. Die haben, weiß ich nicht, genauso gern Linsen, Spätzle, Gässer und so. Und jetzt ist es eben eine Weltauswahl, wenn man so will. Spieler aus aller Herren Länder, große Talente, faszinierende Spieler. Aber so das geht mir so ein bisschen ab. Ja. Also das deswegen glaube ich, ist es auch schwieriger, es da zum großen Helden zu bringen, wobei das natürlich geht, und das haben wir gesehen an Sigurd Winsson oder an Elber oder an Balakow oder sowas, das funktioniert natürlich schon. Aber da muss halt die Halbwertszeit und die Verweildauer in dem Verein auch dazu passen, ja. Und wenn wir jetzt gerade mitkriegen, Ende Transferphase, keiner weiß, was ist mit Kalajdzic, ist er jetzt bald weg, was ist mit Sosa, geht vielleicht noch ein anderer, wer kommt noch, kommt wieder irgendein 19-jähriger Franzos oder ich weiß es nicht, ja. So, das ist halt eine andere Zeit, das ist kein Problem, wenn es ein Problem ist überhaupt, aber es ist kein Thema, was nur der VfB Stuttgart hat, aber wenn wir jetzt schon über früher und jetzt reden, dann ist das für mich der größte Unterschied beim VfB.
Sie haben es schon angesprochen, die Transfers, die womöglich noch bevorstehen beim VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic, das neueste Gerücht, oder auch ist es schon ein bisschen mehr als ein Gerücht, die Wolverhampton Wanderers sollen am Österreicher interessiert sein. Sven Mislintat hat es ja auch Anfang der Woche bestätigt, dass die zumindest zu den Interessenten gehören. Bei Sasa Kalajdzic, wie gesagt, könnte der Weg nach England führen. Bei Borna Sosa ist es wohl Italien, wo jetzt das größte Interesse besteht. Atalanta Bergamo ist da ein Verein, der genannt wird. Und ja, bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. Sven Mislintat hat am vergangenen Samstag ja auch nochmal betont, wenn einer dieser beiden Spieler den Verein verlässt oder sogar beide, ist er auf jeden Fall gewillt, da auch qualitativ nochmal für entsprechenden Ersatz zu sorgen. Also nicht dieses, was es ja auch schon gab, das fangen wir aus den eigenen Reihen auf, soll hier nicht gelten, sondern dann ja wird nochmal auf dem Transfermarkt auch nach eigenen Zugängen geschaut. Ja, Ihnen könnte zum zweiten Mal in dieser Transferperiode dann so ein bisschen das Herz herausgerissen werden, oder? Wenn nachdem Anthony Modest den 1. FC Köln verlassen hat, Knall auf Fall die Farben gewechselt hat, wenn jetzt noch Sasa Kalajdzic geht.
Gut, es ist ja so, Köln und Stuttgart verbindet da ein bisschen was, beides Traditionsvereine mit großem Namen, mit auch einem großen Anspruchsdenken im Umfeld. Und beide Vereine haben eigentlich nicht viel Geld gerade. Ja? Also es ist schon so, man muss zumindest eine ausgeglichene Transferbilanz oder nicht deutlich negative Transferbilanz haben. Das ist in Köln so, das ist in Stuttgart ähnlich. Und Deshalb sind dann diese Sportdirektoren oder Geschäftsführer Sport oder wie auch immer sie heißen, diese Mislintats oder Christian Keller beim 1. FC Köln, eben dann auch gezwungen, teilweise solche Spieler, mit denen sie Werte jetzt geschaffen haben, die für weniger Geld kamen, dann für eine vernünftige Summe abzugeben. Das macht für den Fan oft dann aus sportlicher Sicht irgendwie keinen Sinn. Warum gebe ich meinen besten Flankengeber ab und den, der die Flanken immer verwertet, jetzt beim Beispiel VfB, gleich noch mit? Aber da gibt's eben wirtschaftliche Zwänge, die Sven Mislintat hat, möglicherweise in dem Fall vor Alternativen stellen, die dann keine mehr sind. So dieses, dann ist es alternativlos, das offensichtlich zu tun. Das ist schade, weil man dann das Gefühl hat, okay, wenn man in der Lage wäre, wirtschaftlich solchen Leuten eine Vertragsverlängerung mit einer deutlichen Verbesserung auch des Gehaltes anzubieten und die länger an den Verein zu binden, dann sind das natürlich Spieler, die theoretisch das Potenzial haben, das zu werden, was wir vorhin mal besprochen haben, nämlich irgendwelche Identifikationsfiguren für den Verein. Aber das ist die Realität, in der man sich momentan befindet.
Da darf man sich, glaube ich, auch, ja, ich weiß nicht, die Fans haben ja immer ein gutes Gespür und schauen natürlich auch auf Äußerungen der Spieler, wie verhalten sie sich, wenn es dann Gerüchte gibt. Aber da ist, wie Sie schon sagen, da ist die Realität eben die, dass sich viele Spieler einfach bis zuletzt viele Möglichkeiten auch offen halten, ne, um
anderswo zu gehen. Ja, und manchmal ist es so, ist es ja auch so, also jetzt, wir haben gerade kurz über Modest gesprochen. Da gibt's natürlich dann schon bei den Kölner Fans das Gefühl, ja, dem geht's nur um die Kohle, dem geht's nur um seinen Geldbeutel. Da kommt dann ein bisschen zu kurz bei der Betrachtung, dass man beim FC schon die ganze Zeit gesagt hat, wenn irgendein Angebot kommt, dann verkaufen wir ihn, ja, weil der verdient uns zu viel, der ist schon relativ alt und wir wissen nicht, ob er die Leistung in der letzten Saison nochmal wiederholen kann. Und ja, das sind nicht nur die Spieler, die sozusagen immer den nächsten Schritt und noch mehr Geld wollen, sondern es gibt dann durchaus auch ein Interesse der Vereine, Ablösesummen zu erzielen. Und das ist jetzt die Phase, eben anfangs der Transferphase, da haben eben nur die großen Vereine, die wirklich Kohle ausgeben können, gekauft und die anderen haben irgendwelche Leih- und Tauschgeschäfte gemacht. Und jetzt so in den letzten 10-12 Tagen, die jetzt noch anstehen, oder weiß gar nicht, jetzt habe ich gar nicht richtig gezählt, aber auf jeden Fall bis zum 1. September, jetzt kommen dann die anderen dran. Jetzt geht's nochmal Knall auf Fall, da wird noch viel passieren. Ja.
Mal unabhängig davon, wenn man es unabhängig sehen kann, was trauen Sie denn dem aktuellen VfB Stuttgart in dieser Saison zu? Sie hatten mal so gemutmaßt, dass die Teams, die es letztes Jahr schwer hatten, eben auch in der unteren Tabellenhälfte sich wiederfinden. Jetzt geht die untere Tabellenhälfte von 10 bis 18. Also da ist von Sicherheit bis großer Tragödie alles mit drin. Wo glauben Sie, kommt der VfB raus?
Ja, ich finde es einfach schwierig in dieser Saison, das zu prognostizieren, weil wenn wir uns die Bundesliga mal angucken, dann haben wir eigentlich, anders als im letzten Jahr, wo mit Fürth und auch mit Abstrichen mit Bielefeld eigentlich so zwei logische Absteiger schon drin waren, keinen, wo man jetzt direkt sagen kann, okay, die müssen wir mal rausnehmen. Es geht nur noch um Platz 17 oder 16 oder sowas. Ja, und deswegen kommt es eben schon darauf an, auch was für einen Lauf man mal entwickelt, wie man zum Beispiel, also jetzt klar, der VfB, das ist jetzt noch kein Drama bisher, ne? Aber man hat eben, er hätte 5 Punkte haben können und die hat man eben nicht. Deswegen kommt es schon drauf an, was man so bis zur WM, da sind wir dann 15 Spieltage weit, wo man dann steht, weil irgendwie immer dieses, wir glauben an unsere Qualität und wir sind eigentlich gut und wir spielen eigentlich gut. Ja, das sehe ich auch, aber irgendwie, du musst natürlich die Punkte auch holen. Also das ist die Schwierigkeit vom Potenzial, von der Art und Weise auch, wie sie spielen, auch wie der Trainer spielen lässt, würde ich sagen, dürften sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, und dann ist es eben alles nach oben. Also nicht alles, aber so bis Platz 7 oder so auch denkbar. Ja, aber es kann auch wieder, wenn Verletzungen kommen, keine Ahnung, wenn jetzt noch Abgänge sind, weiß man nicht, wie man die kompensiert und so weiter, ob die Leute, die man dann holt, ob die dann auch gleich funktionieren. Es kann auch wieder eine richtig schwierige Saison werden. Ja, also das ist halte ich alles für möglich. Aber ich habe es ja gesehen, das Spiel gegen Bremen habe ich gesehen und da fand ich es ja eigentlich schon gut. Ja. Also ich habe schon gedacht, okay, in der Mannschaft steckt schon eine ganze Menge Qualität, das muss man sagen.
Gegen Bremen war es dieser Last-Minute-Ausgleich oder sogar ja deutlich in der Nachspielzeit. Jetzt war es ein Gegentor wieder relativ früh, dass der SC Freiburg zuschlagen konnte, weil der VfB zwar, so sagt es ja auch der Trainer Pellegrino Materazzo, nicht die komplette Anfangsphase verschlafen hätte, aber eben doch sich wieder einen dieser Aussetzer geleistet hat, der dann sofort bestraft wurde. Das ist, diesmal war es Waldemar Anton, der ohne Mühe diese Flanke hätte klären können, sich dann aber gedacht hat, da gibt's hinter mir auch noch einen oder zwei, die könnten das auch machen, ist dann nicht an den Ball gegangen und schon war hinten am langen Pfosten Vincenzo Grifo parat und hat sein erstes Tor mit dem linken Fuß in seiner Karriere erzielt, aber es war zugegeben auch nicht ganz so schwer.
War nicht mehr weit,
ja. So. Das gute alte Drüberdrücken noch über die Linie war da gefragt. Ja, das zeigt, dieses Spiel oder auch die anderen Spiele gegen Leipzig zum Beispiel hat er gezeigt, man braucht schon eine richtig von der ersten bis zur letzten Minute konstant aufmerksame, gute Leistung, um dann gegen Teams wie Freiburg oder Leipzig, die einfach noch mehr Qualität verkörpern, wirklich schadlos aus so einem Spiel rauszugehen und dann auch die Chance auf den Sieg zu haben.
Ja, das ist ohne Frage so. Und ja, VfB ist in Teilen auch noch sehr, sehr jung in der Mannschaft. Da fehlt natürlich manchmal die Erfahrung. Es ist auch nicht alles wahrscheinlich qualitativ auf dem allerhöchsten Regal, aber ich finde schon, dass das man sieht, was da für eine Idee hintersteckt und wie man spielen will. Und ich glaube also schon, dass man nicht wieder bis so ganz zum Schluss Angst haben muss in dieser Saison, so mein Gefühl. Aber ich habe in den letzten Jahren auch bei unserem Sport1-Tippspiel nie gut abgeschnitten, also wer weiß.
Aber meine Erfahrung aus Tippspielen ist oft, dass die mit der wenigsten Ahnung ganz weit vorne stehen. Deshalb ist es ganz gut, wenn unser einer nicht
so ganz ist oben es. Abschneidet. Also ich würde das natürlich immer so auslegen, wie es für mich passt. Also wenn ich schlecht bin, dann würde ich jetzt dir da recht geben. Und wenn ich mal ausnahmsweise vorne bin, dann würde ich sagen, jetzt hat
dann sich ist dann natürlich endlich das Fachwissen Fachkompetenz. Ja, ist klar, logisch. Ja, Sie haben es schon angesprochen, was eigentlich Ihnen gut gefallen hat in den bisherigen Spielen des VfB, so die Spielanlage, das Talent, das im Kader steckt. Gibt es sonst noch so Dinge, die für Sie markant sind, jetzt schon nach wenigen Spieltagen für den VfB oder auch in Strecke der letzten 2-3 Jahre seit dem Wiederaufstieg oder mit dem Wiederaufstieg?
Och, ich habe jetzt gar nicht so in die Statistiken reingeguckt und so weiter. Ich würde mal denken, ohne es jetzt wirklich belegen zu können, dass man schon relativ oder einfach noch zu viele Gegentore kriegt. Ja. Also man spielt schon, eigentlich ist ja der VfB so keine Mannschaft, die keine Torchancen sich erarbeitet oder auch nicht Tore macht, sondern die machen Tore. Aber man ist vielleicht noch nicht reif genug, was das Verteidigen angeht, im Sinne von, dass man immer da auch oder häufiger zu Null spielt. Das ist so, aber jetzt ohne, dass ich wirklich nachgeguckt habe, wo die da lagen in der letzten Saison, was die Gegentore angeht. Aber das ist so ein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, ja, da liegst du halbwegs richtig. Du bist ja deutlich näher dran am VfB und siehst wahrscheinlich auch mehr Spiele, ja.
Letzte Runde war das tatsächlich so, dass sie oft ein, zwei Tore geschossen haben und das hat dann eben doch nicht gereicht zum Sieg, weil hinten eins mehr fiel. Zum Beispiel letzte Saison Hinspiel SC Freiburg 0-3 nach einer halben Stunde, dann musst du da wieder hinterherrennen und das ist ja so eine Sache, die abgestellt werden sollte in dieser Saison, dass man eben immer ins Hinterherrennen kommt, sowohl in den Spielen, ja, wo du dir ein Gegentor fängst und dann wieder erstmal das ausgleichen musst, als auch über den auch Saisonverlauf. In der Tabelle,
ne? Ja klar, ja. Und das, wenn man sich jetzt nochmal erinnert an das Saisonfinale letztes Jahr, also nicht nur an das letzte Spiel, sondern die letzten paar Spiele, wie häufig der VfB sogar in der letzten Sekunde oder in den letzten paar Minuten Spiele noch gedreht hat, noch ein Unentschieden dann hergestellt hat, noch ein Sieg. Und das ist natürlich toll und da hat man sich ja auch hochgezogen dran. Ja. Aber sagen wir mal, irgendwann muss eine Mannschaft reifer werden, sodass dass du mit weniger Stress auch mal irgendwie Ergebnisse dann verwaltest und mal eine Führung ins Ziel bringst und nicht irgendwie mit tollem Hurra-Fußball und Wahnsinnsbegeisterung Dinger noch immer nur noch drehen musst, um irgendwie noch die Punkte zu holen. Also das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, so für mich gefühlt, ja.
Wir haben jetzt ja auch jetzt an Freiburg gesehen, was selbst eine Mannschaft wie der SC Freiburg dann macht, wenn sie mal 1-0 in Führung gehen.
Also ja, die zumindest sind ja abgezockt.
Die sind abgezockt, haben sich jetzt, die haben gemerkt relativ früh, spielerisch läuft an dem Tag nicht so viel zusammen, dann haben sie halt wirklich sich aufs Verteidigen konzentriert, was gar nicht ihre Art ist, hat ja der Christian Streich danach auch gesagt. So können wir eigentlich gar nicht spielen, so können wir eigentlich gar nicht Spiele gewinnen, aber es hat dann doch geklappt, weil sie eben brutal kompakt sind, brutal aufeinander abgestimmt sind. Abgezockt, das Wort fiel auch. Ja. Also da, und solche Mannschaften machen es dir dann schwer, wenn du erstmal hinten liegst.
Ne? Ganz genau.
Dann wird es schwierig. Schwierig soll es für alle, die uns zuhören, überhaupt nicht sein, unseren Podcast zu hören, zu konsumieren. Deshalb sind wir immer dran, den auch noch ein bisschen zu verbessern. Und ich schiebe hier einen kleinen Hinweis ein an dieser Stelle, nämlich zu unserer Umfrage, die wir geschaltet haben, weil wir natürlich unseren Podcast noch ein bisschen besser machen wollen, auf eure Bedürfnisse noch besser abstimmen. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch uns da ein Feedback geben über unsere Umfrage, die ihr in den Shownotes findet, aber auch unter dem Link meinvfb.de/Umfrage. Macht mit, gebt euch da einen Ruck und uns ein Feedback und dann könnt ihr sogar ein kleines bisschen was gewinnen. Gewinnen ist ein gutes Stichwort, weil wir kommen zu einer anderen Rubrik, die wir jedes Mal im Programm haben. Und zwar schauen wir auf die Nachwuchsteams des VfB Stuttgart.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, da schauen wir kurz auf die U21. Die hat den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Bei Wormatia Worms gab es ein 1-0. Frank Farnhorst, der Trainer, hat zwar gesagt, unser Spieltempo war zu langsam. Zum Sieg hat es aber dennoch gereicht, weil nicht immer ein schöner Fußball nötig ist, um dann auch zum Erfolg zu kommen. Am Ende, so sein Fazit, zählt das Ergebnis und es hat gepasst. 1-0, wie gesagt, Tor des Tages von Jonas Weig. Und am kommenden Samstag, 14 Uhr, gibt es die Möglichkeit, dann den dritten Sieg in Folge zu landen. Gegner ist die TSG Hoffenheim 2. Für den VfB 2 wäre ein weiterer Erfolg natürlich wichtig, dass nämlich genau das nicht passiert, was letzte Saison passiert ist, dass es lange Zeit eine Saison wird mit bangem Blick nach ganz unten, mit Zittern bis in die zweite Saisonhälfte hinein. Die A-Junioren, die haben am Wochenende gespielt, kurz vor dem Bundesliga-Match des VfB gegen SC Freiburg, haben die gegen den ersten FC Heidenheim gespielt, 1-2 verloren hier im württembergischen Duell, da geht's am Samstag weiter um 12.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05, dort in Mainz. Und die U17 hat dagegen 3-1 gewonnen beim ersten FC Nürnberg. Da gab's ein kurioses und wunderschönes Tor von Nino Kurtos. Der hat aus 50 Metern Entfernung den Torwart ausgeguckt, der war zu weit vor seinem Tor, hat da einen Weitschuss gewagt, einen Lupfer gewagt, der führte zum Erfolg. Jetzt kommt es zum Spitzenspiel. Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, geht es gegen Eintracht Frankfurt, den Tabellenführer. Und nicht im Nachwuchsbereich, aber ganz neu beim VfB ist die Frauenmannschaft. Wir haben es schon mal angesprochen und die spielen ihr Zweitrundenspiel im WV-Pokal am kommenden Sonntag beim TSV Deizisau. Um 11 Uhr geht's da los und da dürfen sie antreten, weil sie das Erstrundenspiel 5-0 gewonnen haben gegen den FC Ellwangen. Und an dieser Stelle kann ich schon mal darauf hinweisen, dass in der kommenden Woche wir eine spezielle Folge hier im Podcast planen, nämlich die 214., die dann eine Spezialfolge ist zum Start der Oberliga der Frauen. Zu Gast ist dann der Trainer des VfB-Frauenteams, der Heiko Gerber, Ex-Profi, Meisterspieler von 2007, erklärt hier, was er mit den Frauen des VfB vorhat, wie es da vorangehen soll und was alles geplant ist. Ja, das der kleine Ausflug zum Nachwuchs. Hat man da aus der Ferne, Florian, auch noch einen Blick drauf, was so im Unterbau des VfB los ist? Oder ist das
ein bisschen zu weit weg? Ich schaue schon immer, was in der U19-Bundesliga, U17-Bundesliga los ist und so weiter. Ich gucke mir auch immer die Mannschaftsaufstellungen an und Ja, ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr es wirklich schaffen, dann hoch, ja, in die Bundesliga und noch mehr vielleicht sogar noch den nächsten Schritt schaffen in Richtung Nationalmannschaft. Ich meine, wenn man jetzt so die aktuellen Nationalspieler, aber auch der letzten Jahre sieht, dann sind doch viele Leute dabei, die eine VfB-Vergangenheit haben, auch eine VfB-Ausbildung genossen haben. Auch im Trainerbereich ist das unglaublich beeindruckend, wie viele Leute da aus dem VfB-Umfeld rausgekommen sind. Und ich hoffe, dass das weiter so bleibt und dass man sagt, okay, aus unserem Nachwuchsleistungszentrum generieren wir wirklich auch wieder mehr Leute, die es dann echt schaffen, Stützen in der Bundesliga-Mannschaft zu werden. Das ist ja momentan nur bedingt der Fall. Also es war schon mal, da war schon mal sicher mehr. Aber deswegen schaue ich da immer drauf. Ich habe auch jetzt interessiert zugehört, weil ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, ob er was zu den Frauen sagt. Ja, weil das ist ja, finde ich ja auch gut. Ja, auch der Weg, den man geht, dass man sagt, okay, wir steigen in der Oberliga jetzt ein oder vierte Liga ist das, glaube ich, oder so, wenn ich es richtig weiß. Andere haben es ja, was weiß ich, Eintracht zum Beispiel hat selber eine Fusion gemacht mit dem FFC Frankfurt. Aber ich finde es total wichtig, dass die großen Traditionsvereine in der Fußball-Bundesliga Herren eben auch eine adäquate Frauenmannschaft haben, um diesen Frauenfußball von diesem Event-Thema, was wir jetzt gerade so hatten, eben in so eine nachhaltige Situation zu bringen, dass eben die Frauen-Bundesliga auch ihre Zuschauerinnen und Zuschauer findet und die Nationalspielerinnen oder die Spielerinnen generell dann auch auf einer anderen wirtschaftlichen Basis vielleicht das Ganze betreiben können, noch mehr Vollprofitum und so weiter. Aber will dich jetzt gar nicht dazu schwallern, aber das finde ich sehr spannend, ja.
Ja, das ist auch ein Gute, dass du nochmal nachhakst und die wirtschaftliche Seite auch ansprichst. Jetzt bin ich vom Sie ins Du gewechselt.
Ja, bitte. Ich habe ja auch schon fleißig geduzt. Also genau. Ich finde, beim Sport sagt man Du, oder?
Alles klar, dann bleiben wir ab jetzt dabei und fange nicht nochmal von ganz vorne an.
Nee.
Und veränderte Anrede, sondern machen einfach so weiter. Ja, heute Mittwochnachmittag ist jetzt, wir nehmen auf, Mittwochnachmittags. Und heute Vormittag hat der VfB bekannt gegeben, dass jetzt auch zwei Hauptsponsoren gefunden worden sind für das Frauenteam. Nämlich die Allianz geht vorne auf den Brustring und auf dem Ärmel prangt dann noch das Logo von Rittersport. Die Schokoladenfabrik, der Schokoladenhersteller ist da eben auch mit dabei künftig, sodass da schon mal eine Basis gelegt ist, dass dieses Unternehmen Frauen beim VfB, der ja das Team oder die Kooperation mit dem VfB Obertürkheim eingegangen ist und seit dieser Saison dann richtig unter dem Dach des VfB Stuttgart in der Oberliga agiert, dann auch wirklich eine Basis gelegt ist, dass es da richtig vorangehen kann. Vorangeht die Bundesliga mit dem nächsten Spieltag. Wisst ihr schon, Florian, was in der nächsten Doppelpass-Folge am kommenden Sonntag die großen Gesprächsthemen sind?
Die Themen, die legen wir natürlich auch immer so ein bisschen nach Aktualität fest. Ich weiß, wer die Gäste sind. Also wir haben eigentlich ganz spannend Thomas Reis da, das ist der Trainer vom VfL Bochum. Die spielen freitags, stehen jetzt noch ohne Punkte da. Es ist nicht so oft, dass wir einen aktuellen Trainer da haben. Freue mich sehr, dass der sich Zeit nimmt, nach München kommt. Wir haben Alexander Zickler da, der Co-Trainer war bei Marco Rose in Gladbach, aber auch in Dortmund. Momentan vereinslos, kann sich ja aber auch wieder ändern, weil bei RB hört man ja schon, ist man nicht mehr so glücklich mit Tedesco und Marco Rose lebt in Leipzig und wäre eine, also ich will jetzt gar keine Gerüchte da in die Welt setzen, aber das sind so Themen und ja, wir haben einen Bundesligaspieltag mit einem Topspiel Bayern-Gladbach, also da haben wir, glaube ich, genug zu reden und freuen uns auf die Runde am Sonntag um 11. Aber wie gesagt, so ganz genau weiß man das Mitte der Woche noch nicht, was dann die Themen letztlich sein werden.
Ja. VfB beim 1. FC Köln wird kein Thema sein, weil die spielen erst am 15.30
genau, Uhr am
Sonntag.
Ja.
Schaffst du es da noch ins Stadion?
Nee, das schaffe ich nicht.
Wahrscheinlich nicht von München aus. Ne?
Das schaffe ich nie. Also ich fahre manchmal mit dem Zug zurück, fliege aber auch manchmal. Wenn ich fliege, dann bin ich vor 17:30, 18 Uhr nicht in Köln und dann klar, wenn der FC mal das späte Sonntagsspiel macht, dann könntest du noch zur zweiten Hälfte, aber das ist mir dann auch zu stressig. Also das bringt's dann nicht.
Der FC war ja eine der großen Überraschungen letzte Saison. Zum einen über die Erfolge, über die Ergebnisse, über die Spielweise und dann natürlich mit dem Mann mit der Kappe am Seitenrand, am Spielfeldrand, der da auch natürlich stilprägend war. Wie wichtig ist denn dieser Typ Steffen Baumgart für Köln, für die ganze Bundesliga?
Also für Köln natürlich total wichtig. Also wie gesagt, der FC Köln ist ein Traditionsverein, aber ohne Kohle fast, ne? Und Steffen Baumgart hat es gelungen, erstmal die ganze Mannschaft mitzureißen. Hat eigentlich fast jeden Spieler besser gemacht. Jeder Spieler hat, oder fast alle Spieler haben so einfach eine Klasse besser gespielt als vorher. Er hat das Umfeld irgendwie mitgerissen. Das ist ja in Stuttgart auch so. Die Leute sind begeisterungsfähig, aber sie sind auch kritisch. Das ist in Köln auch so. Also und hier ist es noch ein bisschen extremer, weil wenn es dann gut läuft, dann ist sozusagen sofort die Champions League im Gespräch. Und wenn du mal zwei Spiele verlierst, dann sagst du, sind sie schon gefühlt schon in der zweiten Liga und alles ist Mist.
Also mit hier meinst du jetzt gerade Köln? Ne?
Hier, ja, ich bin gerade in Köln. Steht, ja, genau, ich bin gerade zu Hause in Köln in meinem Arbeitszimmer und ich habe das ja beim VfB auch immer erlebt, dass da durchaus ein kritisches Publikum auch gibt. Und man schwankt halt dann so hin und her und diese Pendelbewegungen sind in Köln, glaube ich, noch größer. Also das ist ihm sehr gut gelungen, da Ruhe, Normalität und so reinzubringen im Steffen Baumgart hier. Und ohne ihn wäre, glaube ich, dieser Weg in der vergangenen Saison nicht möglich gewesen. Hab aber das Gefühl, dass beim VfB Stuttgart das auch ein Match ist zwischen Trainer und Mannschaft und Verein. Also dass das gerade auch ganz gut funktioniert. Also auch wenn das letztes Jahr furchtbar knapp war, habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt dauernd irgendwie die schwäbische Brudler irgendwie so darum mäkeln an der Arbeit.
Ich glaube, dass sich das ganz gut eingependelt hat, was ja immer als die große oder die übertriebene Erwartungshaltung im Umfeld tituliert wird. Ich glaube, dass das schon in die letzten Jahre einen Realitätssinn eingesetzt hat, dass man wirklich auch mit dem zufrieden ist, was geboten wird, wenn es eben mit Herzblut geboten wird. Und das, ich meine, es fällt immer leicht im Nachhinein, weil es ja funktioniert hat am Ende mit dem Klassenverbleib. Aber ich glaube, dass dieser Weg, eben nicht wieder den x-ten Trainer zu entlassen und den nächsten zu holen, dass das am Ende zum Erfolg geführt hat, hat dem ganzen Konstrukt VfB mit allem drum und dran, mit Fans und so weiter, auch mal gut getan.
Ja, weil es waren ja, ich glaube, außer dem HSV hat niemand häufiger seine Trainer rausgeworfen als der VfB. Ja? Und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn es keine Kontinuität gibt. Jetzt ist es natürlich oft so, muss man sich dann in kritischen Saisonphasen natürlich auch ordentlich zusammenreißen und sagen, okay, wir ziehen das gemeinsam durch, weil wir überzeugt sind von unserem Weg. Und das rechne ich auch der ganzen Führung beim VfB hoch an, dass sie da die Ruhe behalten haben oder zumindest nach außen die Ruhe behalten haben und das durchgezogen haben. Klar, man sprach dann immer vom Freiburger Weg und vom Vorbild und so weiter hat das dann aber auch mit Leben gefüllt und auch eben gesagt, okay, das ist unsere Konstellation und mit der gehen wir zur Not auch in die zweite Liga. Und ich finde das gut. Also wenn man von einem Weg überzeugt ist, den auch weiter zu beschreiten, auch wenn dann mal Rückschläge kommen und vielleicht sogar mal ein Abstieg gekommen wäre, ist ja nicht passiert. Aber das ist schon aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung dafür, dass man dann in der Bundesliga gut arbeiten kann, dass es eben Kontinuität und einigermaßen Ruhe, so dass halt bei so einem großen Verein wie beim VfB geht, auch im Umfeld herrscht. Und das ist momentan, glaube ich, eher der Fall, dass man da zwischen Rängen und dem, was auf dem Rasen passiert, kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, nehme ich zumindest wahr.
Ja, das ist aber auch so. Ja. Also da gab es auch in den letzten, wie du es gesagt hast, die letzte Saison bot ja viele kritische Momente, wo auch vielleicht in früheren Zeiten es dann auch mal einen Bruch gegeben hätte zwischen Fans, zwischen Tribüne, Kurve und der Mannschaft, aber der kam nicht. Die haben das auch gut moderiert dann, die Überzeugung ausgestrahlt, dass das noch was werden kann. Und dann glücklicherweise aus VfB-Sicht hat es ja dann am Ende auch wirklich noch geklappt. Zweites Jahr unter Steffen Baumgart, ist Ähnliches möglich in Köln wie im vergangenen Jahr?
Schwierig. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich finde, dass wir bis auf die paar Vereine oben, die noch eine ganz andere wirtschaftliche Voraussetzung haben, da gibt's ja einen mit dem FC Bayern, die nochmal in einer anderen Liga spielen, also auch finanziell, aber bis auf die oberen 5, 6 vielleicht, ist der Rest doch ähnlich stark oder ähnlich schwach. Darüber kann man jetzt auch wieder reden. Deshalb ist sowas theoretisch auch wiederholbar. Wir sehen es bei Union Berlin, die irgendwie jetzt Jahr für Jahr irgendwie da oben mitspielen und immer wieder einen Umbruch schaffen. Ich halte es für den FC auch möglich, kann aber auch jederzeit in die andere Richtung mal gehen. Wenn du mal einfach eine blöde Phase hast und so ist es beim VfB ganz genauso. Also da ist eben, wie das habe ich vorhin schon mal gesagt, meines Erachtens zwischen Bestfall Platz 7 so und schlechtestens vielleicht 15, 16 eben, das ist alles irgendwie theoretisch möglich.
Ja. Nee. Der VfB hat gegen Werder gespielt, die zurück sind aus der zweiten Liga. Der VfB hat gegen Freiburg jetzt gespielt, spielt jetzt in Köln, spielt danach gegen den FC Schalke, auch wieder da aus der zweiten Liga. Traditionsclubs allesamt. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist die Tatsache, dass diese Clubs wieder versammelt sind, sagen wir mal, bis auf den HSV, den Ex-Dino, der irgendwie nicht mehr nach oben kommt? Auch, weil wir es ja vorhin, du hast es auch schon mal angesprochen, weil an der Spitze ja relativ Langeweile herrscht, seit 10 Jahren mittlerweile. Aber trotzdem sind die Stadien voll, haben einzelne Standorte Riesenstimmung. Frankfurt hat was Großes geschaffen letztes Jahr. Halten diese Clubs so die Liga am Leben, was auch so Attraktivität nach außen hin angeht, weil das Titelrennen ja doch überschaubar spannend ist?
Also ich finde schon, also jetzt nichts gegen Fürth oder gegen Bielefeld oder was weiß ich. Das sind alles Mannschaften, die sich das sportlich verdient hatten, in der Bundesliga zu spielen. Aber entschuldige, Schalke, egal wo die spielen, die bringen halt Fans mit, die bringen Stimmung mit. Da ist zu Hause die Hütte voll, da hast du auch was, als ich sehe es ja auch von aus meiner journalistischen Perspektive, wenn wir den Stahlwerk Doppelpass planen und da ist dann das Ruhrderby Schalke gegen den BVB, ja, dann brauchen wir nicht überlegen, dass wir da eine Stunde drüber reden, ja, weil das halt einfach, weil das die Leute interessiert, weil das Emotionen freisetzt. Bei Bremen ähnlich, ne, da ist natürlich auch was. Auch da fehlt natürlich der HSV, weil das Nordderby auch, sind auch zwei Spiele im Jahr, die einfach irgendwie bundesweit Interesse hervorrufen. Und ja, Augsburg gegen Mainz oder Hoffenheim gegen irgendwen oder so, das hat halt nicht die gleiche Strahlkraft, bundesweit. Das ist nicht irgendwie böse gemeint diesen Vereinen gegenüber, ja. Die machen eine wahnsinnig gute Arbeit und die sind unglaublich, also die Unabsteigbaren aus Augsburg bewundere ich, ja. Ich finde, dass in Hoffenheim hervorragende Arbeit gemacht wird, aber das ist nicht die gleiche Wucht wie bei Schalke 04 oder wie eben beim SV Werder. Und deswegen tut das natürlich der Liga gut, ist ja gar keine Frage. Und du hast es ja auch angesprochen. Wir stellen uns ja alle nicht darauf ein, dass wir irgendwie ein spannendes Meisterrennen kriegen, ne? Sondern es wird eher wieder der Kampf um die Champions-League-Plätze, um die internationalen Plätze und der Kampf gegen den Abstieg das sein, was irgendwie Spannung bis zum Schluss bedeutet. Ne? Und die Bayern scheinen einfach zu gut zu sein. Ja? Das ist die haben fast doppelt so viel Geld für ihre Mannschaft wie der Zweite, wie Borussia Dortmund. Und haben riesig eingekauft und sind eine tolle Mannschaft. Also was die jetzt bisher gespielt haben, ist natürlich auch attraktiv, aber führt nicht dazu, wahrscheinlich, dass wir im Endeffekt jetzt noch großartige Wetten auf Dortmund oder Leipzig oder Leverkusen als deutscher Meister platzieren würde, ja.
Die haben ja gleich wieder irgendwie mit sich selbst zu kämpfen, die so drei genannten.
Ja. Ich denke ja immer, also ich bin ja da, sagen wir mal, romantisch naiv. Ja? Ich denke ja immer, okay, die Bayern sind wahrscheinlich wieder die Besten, aber guck mal, wie Dortmund eingekauft hat, wen die alle haben. Guck mal, wen Leverkusen alles gehalten hat, wie geil der Kader von Leipzig ist. Okay, also die gewinnen schon mal gefühlt eigentlich gegen den ganzen Rest. Also normal Leipzig oder BVB gegen den VfB müssten eigentlich 6 Punkte sein im Jahr. Sind es aber nicht. Die stehen sich jetzt schon wieder selbst im Weg, sodass es am Ende eben doch nicht mehr drauf ankommt, wie gehen die direkten Duelle gegen die Bayern aus, sondern es kommt dann drauf an oder läuft dann drauf raus, ob die Bayern mit 9 oder mit 12 oder mit was weiß ich wie viel Punkten Vorsprung Meister werden. Klar, wir sind noch sehr früh in der Saison und wissen nicht, was passiert. Aber es deutet jetzt für mich nichts darauf hin, dass die Bayern nicht zum 11. Mal die Schale holen.
Ja, und so ein Team wie Leverkusen Folge. Hat eben jetzt schon nach 3 Spieltagen 9 Punkte Rückstand.
So ist es.
Musst du und Leipzig 7. Irgendwie, ja, musst du erst mal wieder aufholen.
Da muss Bayern schon eine schlechte Phase haben, eine richtig schlechte Phase, damit das funktioniert. Ja.
Ist die vielleicht, ja, die müssten quasi mal nicht zum Spiel erscheinen mehrfach, dann gäbe es vielleicht noch Möglichkeiten. Du warst ja lange in der Formel 1 tätig, sehr, sehr lange sogar, als Gesicht von RTL, da gab es ja zuletzt die letzten Jahre auch eine große dominante Phase und gab es immer wieder so Phasen. Zuletzt war es ja dann die Mercedes-Dominanz. Red Bull hat es dann irgendwann geschafft. Jetzt sind die Branchen natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar, weil ja viel technisches Entwicklungsingenieurwissen und so weiter da reinfließt. Aber ist so ein bisschen, kann man ein bisschen eine Parallele ziehen, wie Red Bull es geschafft hat, nach den Jahren Mercedes dann doch so nahe zu kommen und irgendwann in dem einen Jahr.
Ja, kann man sicher, weil also im Fußball, ich müsste jetzt im Doppelpass müsste ich jetzt 3 Euro ins Schwein schmeißen, aber im Fußball heißt es ja, Geld schießt keine Tore, aber das stimmt natürlich nicht, ne? Also wenn du jetzt mal guckst, die Etats, die die Vereine haben, und dann machst du so eine 5- oder 6-Jahres-Durchschnitts Bundesliga-Tabelle, dann ist das original nach der Kohle sortiert. Ja. Dann gibt es natürlich mal, dass das der SC Freiburg oder irgendjemand, der da nicht drin ist, auch mal ein Jahr oder ein paar Jahre weiter oben landet. Aber in der Regel gibt es dann eine sehr enge Korrelation zwischen dem Geld, was du zur Verfügung hast und wie du am Ende dastehst. Das ist in der Formel 1 auch so. Nur da gibt es 3 Teams mit Mercedes, mit Red Bull und mit Ferrari, die annähernd ähnlich Kohle haben. Ja, deswegen war diese Dominanzphase von Mercedes ungewöhnlich lang. Normal sind es so Wellenbewegungen in der Formel 1, die so im 4-5-Jahres-Rhythmus gehen. Die haben das länger durchgezogen, aber das ist eigentlich der normale Weg, dass jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal dann ein Fahrer von Red Bull mit Max Verstappen Weltmeister wird. Ferrari könnte es aber auch jetzt wieder schaffen, waren jetzt auch wieder stark. Ja, das ist einfach so. Aber außer den 3, der nächste hat schon so viel weniger Geld, dass die es eben auch nicht schaffen können. Das ist einfach so. Und in der Bundesliga haben wir eben die Bayern als Solitär, die wirklich mit den, nicht ganz mit den Scheichclubs Paris und Man City, aber schon, die sind ja in der Umsatztabelle europaweit auch noch in den Top 5. Und dann kommt schon Dortmund mit einem Riesenabstand und dann eben Leipzig, Leverkusen und die haben dann einfach so viel weniger zur Verfügung, dass sie die Gehälter nicht zahlen können, die Ablösesummen nicht so zahlen können. Und dann haben sie einfach etwas weniger Qualität im Kader. Und dann ist es in der Bundesliga halt nicht so wie in der Formel 1, dass es sich dann alle 4-5 Jahre abwechselt, sondern das ist jetzt in den letzten 10 Jahren halt immer der FC Bayern gewesen.
Da leidet die Liga sicherlich so ein bisschen an Attraktivität, auch wenn durch so Zukäufe wie Sadio Mané natürlich da auch Attraktionen über die Bayern in die Liga kommen. Dann haben wir schon über den Typ Steffen Baumgart gesprochen. Solche Leute braucht es dann ja eben auch, um da wieder Geschichten zu schreiben, um auch wirklich medial da Außergewöhnliches präsentieren zu können. Wie nimmst du denn die Protagonisten des VfB Stuttgart in ihrem Unterhaltungswert wahr? Pellegrino Matarazzo, ja, US-Italo-Amerikaner, so rum.
Ich finde ihn eigentlich, ich kenne ihn gar nicht persönlich, habe noch nie mit ihm ein Interview geführt oder privat gesprochen. Ich finde, das kann ihn also wie die meisten Fans als Fernsehzuschauer oder Radiokonsument oder Zeitungsleser halt so wahrnehmen und finde, dass er das eigentlich gut macht, dass er sich auch in den schweren Phasen in der letzten Saison immer gut gestellt hat, vernünftige Sachen sagt, sehr überlegt wirkt. Und ich glaube, dass, also ich kriege so einen Eindruck, wenn ich ihn sehe, wenn ich mir vorstelle, ich wäre sein Spieler, ich glaube, ich käme mit dem gut klar. Ja. Ich glaube, er hat auch hohe Ansprüche an Spieler, die müssen schon auch bisschen die Hirse einschalten, nicht nur laufen, sondern auch taktisch sich vernünftig verhalten. Sicher ein anspruchsvoller Trainer. Aber Mislint hat ja nicht umsonst von ihm gesagt, dass ich sehe den als Champions-League-Trainer. Also der ordnet ihn im hohen Regal ein. Und Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich die Trainingsarbeit natürlich nicht sehe, aber ich glaube, dass das ein guter Mann ist. Also das ist mein Gefühl. Und Mislintat ist auch ein Gewinn oder ein Glücksgriff für den VfB. Klar, er hat so eine Art, über Fußball zu sprechen, dass man das Gefühl hat, er hätte vielleicht den Sport sogar ganz erfunden. Ne? Also das ist jetzt so ein bisschen das, was ich manchmal so halb scherzhaft so empfinde. Aber das ist natürlich schon ein Fachmann. Ja? Also hat schon ein Wahnsinnsauge für Talente, sehr gut vernetzt, international sehr gut vernetzt. Und eben dieses Commitment für diesen Weg, das rechne ich dem hoch an, das muss ich echt sagen. Ja. Also der ist auch in den Gesprächen, die man so hatte, immer auch ein lustiger Typ, der auch für einen Spruch irgendwie zu haben ist. Manchmal natürlich auch sauer werden kann. Ja. Also schon auch für Journalisten vielleicht nicht immer einfach mit ihm, aber finde, die Jungs machen einen guten Job. Ja. Also das ist so mein etwas oberflächliches Fazit.
Ja, okay. Wie ist denn der VfB mit von der Außenwirkung? Du bist jetzt schon eine Weile ja nicht mehr hier im Schwabenland wohnhaft. Man fragt sich, oder VfB hat ja oft tatsächlich so ein Problem, ein bundesweites Phänomen zu sein. Das gelingt dann mal über die jungen Wilden, über so Marken, die natürlich einen sportlichen Hintergrund haben, wie das magische Dreieck. Oder diese Stars, wie es früher gab, Jürgen Klinsmann oder so. Aber ansonsten hat man oft das Gefühl, wird der VfB bundesweit gar nicht so sehr beachtet, außer von denen, die es ohnehin mit ihm halten.
Ja, den Eindruck habe ich eigentlich nicht so wirklich. Also ich meine, klar, der VfB ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, müsste man mal gucken, in so einer Beliebtheitstabelle nicht ganz vorne, aber Ich nehme schon wahr, dass viele auch so über die ewige Tabelle der Bundesliga und so, wo der VfB wirklich weit oben ist, noch schon so sagen, Mensch, das ist eine der großen Traditionsmannschaften. Ne? Das ist einer der großen Traditionsclubs. Das ist eine Mannschaft mit einer großen Fanbase, ja, auch mit einer, ich möchte die Ultradiskussion nicht aufmachen, aber auch mit einer aktiven Fanszene, die viel macht, die tolle Inszenierungen und so weiter macht. Auch eine Mannschaft, die auch nach zu Auswärtsspielen ordentlich Fans mitbringt und so weiter. Also das nehme ich schon wahr. Also das ist nicht irgendwie Laufkundschaft und so, ich sag mal, im Bereich graue Maus wie Augsburg oder Mainz oder sowas, sondern der VfB hat schon eine andere Strahlkraft. Also der Name hat schon eine andere Wucht, ja. Klar, wenn die sportlich irgendwo im Niemandsland sind, dann sind sie natürlich nicht Talk of the Town und schon gar nicht Talk of the Country. Aber wenn das da mal sportlich wieder läuft, dann ist der VfB, also richtig läuft. Ich will nicht sagen, dass es nicht läuft, aber wenn der VfB wieder da spielt, wo viele ihn sehen oder wo man auch immer nach den Möglichkeiten des Umfelds, wird ja auch immer gesagt, da müsste ja doch eigentlich, müssten wir doch viel weiter oben und so. Aber wenn das mal wieder kommt, was ja durchaus nicht unmöglich ist, dann hat der VfB schon auch bundesweit großes Renommee.
Dann schauen wir mal, wie sich das sportliche Renommee verschlechtert am kommenden Sonntag. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, 1. FC Köln ist Gastgeber. Der VfB kommt nach Köln, 15.30 Uhr geht's los und wer nicht live dabei sein kann, auch wenn, wie es der Florian schon gesagt hat, immer zahlreiche VfB-Fans auch zu den Auswärtsspielen mitreisen, der kann natürlich auch mit unserem Programm auf dem Laufenden bleiben. Unsere Mein VfB-App bietet ganz viel rund um den Spieltag. Was genau, das sagt euch jetzt die zauberhafte Stimme von Christian Pavlitsch noch einmal.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Ja, VfB in Köln, Was erwartest du für ein Spiel? Was glaubst du, was da los sein wird auf dem Rasen?
Tja, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so ein geiles Spiel wird. Könnte mir vorstellen, dass die sich auch ein bisschen neutralisieren. Aber ich habe getippt, ich habe ja vorhin schon mal vom Tippspiel gesprochen, ich habe getippt 2-2. Da siehst du meine innere Zerrissenheit. Ja. Also ich wünsche beiden Mannschaften irgendwie ein erfolgreiches Spiel und auch Tore. Und so habe ich mich da entschieden. Deswegen, also mehr kann ich mich jetzt nicht aus der Deckung wagen.
Okay.
Also und alle, die ganz mit dir, diplomatisch und ganz vorsichtig.
Und alle, die mit dir Tippspiele spielen, wissen, dass es auf jeden Fall nicht 2-2 ausgeht.
Ja, genau.
Ja, 2-2, dann käme der VfB wieder nicht so richtig voran, aber wäre auf jeden Fall ein Punkt mehr.
Aber was es auf jeden Fall wird ein stimmungsvolles Spiel.
Das glaube ich
auch. Ich weiß nicht, wer mal in Köln war im Stadion, das ist so die Viertelstunde vor dem Spiel ist immer extrem, extrem emotional und da wird schön gesungen und das ganze Stadion ist rot-weiß, weil der VfB ein
Roller ist. Ja, das stimmt. Der
FC. Also das wird bestimmt eine tolle, tolle Geschichte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, entweder selber hinzufahren oder es eben bei euch in der App oder sonst wie zu verfolgen. Das ist schon auch nicht irgendein Duell, wenn du hörst, 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart. Ich finde, das klingt schon mal ganz gut, ja.
Ja, du kannst es ja immer aus zwei Sichtweisen beurteilen. Einerseits kannst du auf die Tabelle schauen, dann spielt vielleicht mal der 9. gegen den 12. Aber wenn du dann im Stadion sitzt, da spielt es dann erstmal keine Rolle, ja, weil dann geht's so eben zwei Vereine mit, wie du es angesprochen hast, mit großer Wucht, mit großer Fanbase, mit
so ist es. Und dann ist es Stimmung. Einfach ein geiles Live-Erlebnis, ja. Es ist einfach toll. Ja.
Wie sich das Live-Erlebnis taktisch, spieltechnisch und so weiter abspielen könnte, worauf der VfB achten muss, da haben wir natürlich wieder unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger befragt und der erklärt euch jetzt, auf was es ankommen wird.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit dem 1. FC Köln erwartet den VfB Stuttgart eine sehr gute Mannschaft, die ihre Spielweise nach der starken letzten Saison gefestigt hat. Die sind zwar im Moment nur Achter, haben aber nach Bayern die zweitbeste Expected Goals Differenz der Liga. Und bei den gelaufenen Kilometern stehen sie aktuell sogar auf Platz 1. Und das sieht man auch auf dem Platz. Sie verteidigen entweder mit einer Raute oder im 4-2-3-1 und verteidigen dann sehr stark und sehr, sehr intensiv nach vorne. Die Außenspieler stehen relativ eng und laufen dann eben immer wieder die Aufbauspieler an, während die Außenverteidiger dann teilweise brutal über außen durchschieben. Und im Zusammenspiel mit ihrer sehr kompakten Struktur erzeugen sie mit diesem ständigen Attackieren eben sehr viel Druck. Sie erobern Bälle und schalten dann schnell um. Und dadurch zwingen sie dem Spiel auch so einen sehr intensiven Rhythmus auf. Gegen diese Spielweise könnte der VfB Stuttgart, wie sie es häufig auch schon gemacht haben, die Flügelverteidiger sehr weit hochschieben, damit die eben die Außenverteidiger von Köln binden oder eben Räume in deren Rücken anlaufen. Auch lange Bälle könnten gegen Köln funktionieren, um eben diese Aufrückbewegung im Pressing zu überspielen. Und da hätte der VfB ja auch mit Kalaitis und Pfeiffer die genau passenden Abnehmer dafür. Das Offensivspiel von Köln ist auch so, wie man es von ihnen kennt. Im ersten Drittel bauen sie vergleichsweise mutig auf, um den Gegner so ein bisschen anzulocken, wohingegen sie im zweiten und letzten Drittel eigentlich fast nur über Außen spielen. Da bauen sie dann viel über die Außenverteidiger auf und schlagen halt auch sehr viele Flanken einfach vorne rein. Sie haben jetzt natürlich mit Modest den Spieler verloren, auf den diese Spielweise so ein Stück weit ausgerichtet war. Die Alternativen mit Tigges und Dietz sind ihm vom Spielertyp her aber sehr ähnlich, sodass Köln sich deswegen jetzt nicht wirklich neu erfinden muss. Für den VfB wird es also darum gehen, die klassischen Kölner Stärken zu verteidigen, im Strafraum konzentriert zu sein, bei Verlagerungen sehr schneller Mann zu sein. Am besten antizipiert man schon die Verlagerung, bevor sie überhaupt gespielt wird. Und natürlich muss man auch mit Intensität dagegenhalten und Bälle erobern, damit man am Ende auswärts nicht zu häufig an den eigenen Strafraum zurückgedrängt wird, wo man dann vielleicht solide verteidigt, aber am Ende doch irgendwie dann dieser eine Ball hinten reinfällt. Das sind so die Punkte, auf die der VfB Stuttgart achten sollte.
Ja, wir schauen, ob es genauso eintrifft, wie der Jonas uns das vorhergesagt hat. Und dann schauen wir, was es zu diskutieren gibt. Wie haben es schon gesagt, der Doppelpass jetzt noch nicht mit dem Spiel, mit der Nachbetrachtung des Spiels VfB in Köln, weil das eben erst danach stattfindet. Aber vielleicht wird der VfB ja wieder Gesprächsthema, auch in eurer Sendung, Florian. Letztes Jahr war, glaube ich, der Sven Mislintat ein, zweimal zugeschaltet. Ne?
So ist es. Der war ein paar Mal zugeschaltet. Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Das ist schon einer, der sich stellt, der auch bereit war, auch in schwierigen Phasen den Weg zu erklären, die Philosophie zu erklären, die man hat, und sich da auch kritischen Fragen zu stellen. Und das finde ich einfach gut. Ja. Das finde ich einfach gut, dass man da nicht den Dingen aus dem Weg geht, sondern die nach vorne Verteidigung sozusagen gemacht hat. Und ganz sicher wird der VfB auch in dieser Saison das ein oder andere Mal Thema sein. Hoffentlich nicht nur, wenn es irgendwie hinten wieder knapp wird, sondern wenn es auch mal Erfolgsgeschichten zu erzählen gibt. Aber der VfB ist ein Verein, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten können. Das ist ja gar nicht so einfach, Vereinsvertreter zu motivieren, sonntagvormittags irgendwie nach München zu kommen, wenn man vielleicht stattdessen einen freien Tag mit der Familie hätte. Aber da muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem VfB sehr professionell und sehr gut, und da werden wir sehr gut bedient. Also das ist, muss man auch mal sagen, das ist auch lobenswert, wie professionell man da arbeitet.
Einer, mit dem du über den VfB reden könntest, wenn er zu Gast wäre, wäre Joachim Löw. Das stimmt. Der steht so ein bisschen auf deiner Wunschliste, glaube ich, noch als.
Ja, ich bin ein paar Mal gefragt worden, wen ich so gerne hätte. Jogi hätte ich super gerne mal, aber ich habe es jetzt gar nicht so forciert bisher. Aber würde mich sehr freuen, mit ein bisschen Abstand mal über seine langen Jahre bei der Nationalmannschaft zu sprechen. Wann immer wir uns mal so ein bisschen privat unterhalten, haben wir unheimlich viele Geschichten erzählt und Anekdötchen und so weiter. Und wäre bestimmt für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal spannend, den ehemaligen Bundestrainer, den erfolgreichsten und langjährigsten und so weiter, mal ein bisschen befreit von diesem ganzen täglichen Druck über die Zeit reden zu hören. Aber er hält sich ja momentan sehr zurück, was ich auch verstehen kann. Und mal schauen, wann und wo er wieder irgendwo aufschlägt und ob sich's dann nochmal ergibt. Aber prinzipiell finde ich ihn einen hochinteressanten Typen.
Er war vor 2-3 Monaten, war mal hier in Stuttgart bei einer Preisverleihung hier vom Landessportverband. Mhm. Habe ich auch mit ihm sprechen können. Da hört es sich so ein bisschen an, er hat wieder Lust, ein Amt zu übernehmen. Hört es sich auch so an, als ob es da diesen Sommer noch was geben könnte, aber jetzt schaut so aus, als ob das erstmal noch auf Eis liegt und er vielleicht dann später nochmal irgendwo eingreift. Schauen wir es uns an. Das magische Dreieck wäre sicherlich auch ein Thema, das du dann gerne nochmal mit ihm
besprechen. Mit ihm besprechen. Teile des magischen Dreiecks habe ich ja immer mal wieder da. Erst vor 14 Tagen war der Freddy Bobic da. Giovanni Elber will auch mal kommen. Was mit dem Baller ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber diese Zeiten beim VfB waren einfach toll. Ja. Mhm. Mal war Sammy Khedira da, auch der hat auch viel über den VfB geredet, auch über das, was er so für Ideen hat. Also das ist, da sind schon, wenn man so mal durchgeht, sind schon wahnsinnig viele auch sehr interessante und gute Persönlichkeiten, nicht nur gute Kicker, sondern auch gute Persönlichkeiten aus dem Verein hervorgegangen.
Da können wir nicht widersprechen, wollen es auch gar nicht, sondern ja, sind am Ende unserer kleinen Sendung wieder angekommen und sagen an der Stelle nochmal ein ganz, ganz recht herzliches Dankeschön, dass der Florian die relativ spontane Anfrage positiv beantwortet hat und mit uns jetzt hier über den VfB, über die Bundesliga geplaudert hat. Vielen Dank, war super, hat Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß bei eurer 214. und der Sonderausgabe dann,
genau,
wo die Frauen am Thema sind.
Mit, ne, Heiko Gerber, der unter anderem darüber berichtet, nicht nur über die Frauen, sondern auch wie er 2003 am 1. Oktober eingewechselt wurde gegen Manchester United und dann gegen den jungen Cristiano Ronaldo spielen durfte, musste. Hört euch an, was er da zu sagen hat. In diesem Sinne freuen wir uns auf den kommenden Bundesliga-Spieltag mit VfB in Köln und alles, was noch kommt. Macht's gut. Vielen Dank, Florian. Tschüss und bis bald.
Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.